altwirtschaftliche Probleme bis um 11:30 in den nächsten anderthalb Stunden. Wenn wir jetzt noch erstens auf die Entwicklungstheorie eingehen, das heisst nochmal auf Theorie von der Theorie, wenn ihr so wollt, also was für Ansätze hat man bisher gehabt, um die Entwicklung von der Weltwirtschaft zu erklären. Und im zweiten Teil möchte ich dann nochmal kurz auf gewisse Phänomene von der Weltwirtschaft von heute eingehen, insbesondere auf die Frage von der sogenannten negativen Abkopplung oder Zwangsabkopplung von der dritten Welt, ob man überhaupt noch heute von einer dritten Welt reden kann und von bestimmten Aspekten von der EG 92 und der US-Wirtschaft. Die drei Teile habe ich gemacht im Zusammenhang mit einer Reihe von Veranstaltungen im Kanzlei zwischen dem 6. und 11. Dezember. Und die beiden ersten Sendungen haben bestritten Peter Wahl aus der BRD, wo vor allem über Alternativen von unten in Bezug auf Afrika geredet hat. Die zweite Sendung vom letzten Sonntag hat vor allem der Rees Strehle bestritten. Seinen Vortrag haben wir sozusagen ungekürzt gebracht. Er hat über die Zonierung von der Weltwirtschaft geredet. Ich kann vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was die, also wirklich ganz kurz, was die beiden Referenten gesagt haben. Wie gesagt, der Peter Wahl hat versucht, Alternativen von unten, wie sie jetzt in Afrika diskutiert werden, von der Linken, aber auch insgesamt von Volksorganisationen, in Bezug auf die Wirtschaft zu erläutern. Stichwortmässig sehen die Afrikanerinnen ein, dass sie einen völlig neuen Ansatz finden von einer Wirtschaft, die im Dienst der grossen Mehrheit der Bevölkerung steht. Sie sind oben runtergekommen von orthodoxen sozialistischen Vorstellungen. Das heisst, sie geben der Planwirtschaft heute eine kleinere Bedeutung als noch in den 70er Jahren. Natürlich vor allem wegen der schwerwiegenden Probleme, wo die befreiten Staaten, die im Mitte 70er Jahre sich vom portugiesischen Kolonialismus können befreien, Mosambik und Angola in erster Linie hatten, von Guinea, Bissau, hat ja fast kein Mensch mehr, auch dort ist eine Revolution stattgefunden, zur gleichen Zeit. Das ist vollkommen gekippt, das Land. Und hat heute eine rechte Regierung. In Mosambik und Angola ist zwar noch formell die gleiche Befreiungskraft an der Macht, die die Revolution hat können durchführen konnte. Dembela in Angola und Frelimo in Mosambik. Beide aber sind jetzt der Meinung, sie müssen ein pluralistisches demokratisches System einführen, das Einparteien-System hat sich nicht bewährt. Natürlich sind auch die Länder massiv destabilisiert worden durch die Unterstützung der Kontra der USA. Solche Sachen darf man nie vergessen, wenn man davon redet, dass die Länder nicht das haben können erbringen, was sie erhofft haben mit einem neuen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Auch darf man nie vergessen, dass die Hoffnungen in einem Moment noch gelaufen sind, wo die Weltwirtschaft anders ausgesehen hat. Man redet heute immer noch von einer Weltwirtschaftskrise, einer latenten. Also damals, in den 70er Jahren, hat es ja einen relativ grossen Kreditfluss gegeben in die dritte Welt. Der ist abgestoppt worden. Im Gegenteil, heute hat es einen Nettoabfluss von Milliarden von Dollar, die von der dritten Welt in den Norden fließen. All das darf man nicht vergessen, wenn man die Utopien von damals jetzt kritisch überdenkt. Der Peter hat dann weiter erzählt, dass sie wählen von grossen, globalen Utopien oder Entwicklungsalternativen oben runterkommen in Afrika und dass sie eher wieder versuchen, im Kleinen Alternativen aufzubauen, dass sie der Meinung sind, sie müssen sich weitgehend vom Weltmarkt abkoppeln. Das heisst, sie werden ja schon vom Westen abkoppelt. Der Westen hat heute kein Interesse, dort zu investieren. Aber dass sie die einzige Möglichkeit sehen, von einer gewissen Form von Self-Reliance bzw. Subsistenzwirtschaft, allerdings nicht in einer radikalen Form, sondern dort soll durchaus auf dem Markt verkauft werden, auf dem Weltmarkt, wo das möglich ist. Aber es wird viel größere Bedeutung geben in Kleinprojekten, in kleinen Ansätzen, getragen von einer Volksorganisation und eben nicht mehr von einer Partei oder einer Regierung. Und deshalb gibt man auch der Demokratisierung einen grossen Stellenwert. Auch meint man, dass man wieder auf afrikanische Produktionsformen und kulturelle Formen zurückgreifen muss, obwohl sich die Afrikaner und Afrikanerinnen bewusst sind, dass durch den Kolonialismus sehr viele Strukturen eigenständig in Afrika zerstört worden sind. Das vielleicht in ganz kurzer Form, was dort diskutiert wird. Man ist auch der Meinung, dass es nicht darum geht, jetzt einfach Macht zu übernehmen, welche Koalition von Volksorganisationen auch immer. Und dann können wir dann das, was man Lust hätte, versuchen zu realisieren. Sondern man ist der Meinung, dass man schon jetzt muss alternative Ansätze machen muss. Sowohl in der Wirtschafts- wie in der Sozialstruktur, wie auch eben in der politischen Struktur. Der Rees hat dann im zweiten Referat ausgesagt, dass er finde, wir können nicht mehr von einer dritten Welt reden, sondern dass man von einer gesamte Welt muss reden, wo sich in verschiedene Wirtschaftszonen unterteilt. Deshalb der Titel von seinem Referat «Zonierung der Weltwirtschaft». Er hat versucht aufzuzeigen, dass die dritte Welt nicht so homogen ist, wie man das Land üblich noch manchmal glaubt, sondern dass auch die dritte Welt sehr differenziert behandelt wird von den imperialistischen Kräften, das heisst von USA, EG unter Führung von Deutschland und Japan. Und dass die imperialistischen Kräfte die Welt in Zonen einteilt, dort, wo sie Interesse hat, zu investieren. Und dort wird es dann auch zu einer gewissen Industrialisierung kommen, beziehungsweise eine Industrialisierung, die schon vorhanden ist, weiter ausbaut, den heutigen Anforderungen im Weltmarkt anpasst. Andere Gebiete werden in Freihandelszonen umgewandelt. Das heisst, eigentlich, wenn man so will, Enklaven von Weltmarktfabriken, wo man die billigen Lohnarbeiter und Arbeiterinnen versucht zu rekrutieren. Die haben kein Recht, keine gewerkschaftliche und wo halbfertige Produkte produzieren und wieder auf den Weltmarkt wieder zu exportieren. Oder aber riesige Gebiete werden einfach schlicht sich selber überlassen. Allerdings kann man nicht einfach sagen, sich selber überlassen, weil die Gebiete natürlich durch den Kolonialismus und die bisherigen Einflussnahme vom Imperialismus deformiert worden sind und deshalb es sehr schwierig ist, dort eine eigenständige Entwicklung voranzutreiben. Das sind dann die sogenannten Armutszonen, wo man einen Elendpreis gegeben sind, wo wir uns da eigentlich gar keine Vorstellung machen können und wo wir nur ab und zu miterleben am Fernsehen oder durch Zeitungsbericht. Jetzt wieder vorgestern im Tagi von Roman Berger, das Beispiel Peru, was dort für eine Not und eine Armut und ein Elend herrscht. Diese Armutszonen sind eigentlich der grösste Teil von dieser Weltwirtschaftszonierung. Man redet von überflüssigen Essern, das heisst Leute, die für den Produktionsprozess oder als Kaufkraft gar nicht mehr interessant sind, sondern einfach schlicht abgekoppelt werden. Er hat dann versucht, Therese am Beispiel von der Schuldenstrategie vom IWF aufzuzeigen, was man für differenzierte Massnahmen ergreift, je nachdem, eben, ob das betreffende Gebiet oder die Region oder die Zone für Investitionen interessant ist oder eben nicht. Das ist eigentlich so ganz kurz zusammengefasst das, was die beiden erzählt haben. Und wir werden nach einem Stück Musik auf die Entwicklungstheorie-Debatte eingehen. Musik heute Abend ist von Nzwakhe, einem südafrikanischen Poet und Musiker, der im Exil lebt. Wir haben das erste Stück gehört, Change is Pain, und wir hören das nächste Stück, Behind the Bars. Ein Stück über den Knast.
I put brilliance, I apply, and constructively I blend behind the bars. A meeting in mind took place, uncountable plans immersed, children my worry, my sweetheart in mind, behind the bars. But I prayed, this cell or the next, a man slipped to death. Another used a pair of jeans to heaven, behind the bars. Maybe I am wrong. Yes, someone was naked but many gone. Yes, naked but killed. In Graf Reinet Cemetery my body was dead. Retirement was my choice, but apparently never retired. Politically I developed, and solemnly I vowed. Pass or no pass, the struggle of the voiceless continues. My Ibuye in Africa, I said, behind the bars.
Ja, vielleicht zuerst noch ein paar Worte, warum ich es überhaupt wichtig finde, auf die Entwicklungsdebatte einzugehen. Wir alle lesen ja Zeitungen oder im guten Fall Bücher, informieren uns. Aber all die Informationen, ob es jetzt in der Presse ist oder auch in Form von Büchern, beruht auf einem gewissen Denkmuster, auf einem gewissen Ansatz, wie man überhaupt Probleme untersuchen will. Auf einem, anders gesagt, wissenschaftlichen Paradigma. Das heisst, auf bestimmten Strukturen, um an ein Problem heranzugehen. Und wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Zeit, uns Gedanken zu machen, ist der Ansatz richtig oder nicht. Landläufig sind wir Linken oder progressive Leute ja dann einfach skeptisch, wenn man versucht, die Realität, die darin besteht, dass es eine ganz schwerwiegende Krise in der dritten Welt gibt, eine Verarmung, eine mangelnde Möglichkeit von Entwicklung und wo wird verheimlichen, dass die sehr stark mit der Strategie vom Norden zu tun hat, dass wir solchen Ansätzen natürlich skeptisch gegenüberstehen und allen Ansätzen, wo die imperialistische Strategie aufdecken tut, dass wir die richtig finden. Landläufig sind wir natürlich auch der Meinung gewesen und sind heute noch viel von uns der Meinung, nur einen Sozialismus, allerdings einen neu definierten Sozialismus, können die Länder von der Dritten Welt, wie übrigens die gesamte Menschheit, aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen rausziehen. Und deshalb sind wir natürlich auch vor allem schon mal positiv eingestellt gewesen, wenn wir Artikel oder Bücher, die wir gelesen haben, wir eben solche Strategien haben können mitverfolgen. Sehr oft sind wir froh gewesen, wenn das relativ einfache, klare Modelle von Befreiung gewesen sind. Und dann haben wir weniger müssen die ganzen Widersprüche, die ganze Komplexität des Problems sehen. Wir haben uns besser können identifizieren und auch Solidarität mit diesen Völkern im Trikot können entwickeln. Heute ist eigentlich jeder Ansatz in Krise. Nicht erstaunlich, weil auch in der Praxis sind sehr viele Ansätze, die wir Hoffnung hatten, in der Krise. Und natürlich deshalb auch die wissenschaftlichen oder ökonomischen oder sozialen Ansätze. Ist es nicht erstaunlich, dass die auch in Krise sind? Und es ist eine Debatte, wo man sagt, ja, was hat man für Illusionen sich gemacht, was ist bei unserem Ansatz falsch gewesen. Und die Diskussion ist noch voll am Laufen. Man ist relativ ratlos in dieser Entwicklungsdebatte heute, aber wichtig ist, dass man wieder nach neuen Ansätzen sucht, dass man Selbstkritik übt. Und das ist eben nicht ein Wortgefecht im luftleeren Raum, sondern letzten Endes ist es halt immer noch so, dass Praxis ohne Theorie, das heisst dann aber auch ohne Strategie, ohne Taktik, ohne eine genaue Überlegung, was können Bündnispartner sein, welche sozialen Kräfte und welche sind von vornherein auf der anderen Seite, dass, wenn man das nicht hat, man eben auch nicht wird erfolgreich können Widerstand leisten. Und es geht nicht nur um Widerstand, sondern es geht auch um Alternativen zu entwickeln. Jetzt schon, nicht erst auf den Tag X der Revolution warten, sondern jetzt schon im Kleinen, in den Volksorganisationen, auf dem Land, in der Stadt, können alternative Modelle entwickeln, wie es ja zum Beispiel versucht wird, in den sogenannten kontrollierten oder befreiten Gebieten, dort, wo es noch eine starke Guerilla gibt, wie zum Beispiel in El Salvador oder in Guatemala oder auch in Peru. Auf das Problem wollen wir jetzt nicht eingehen. Dort ist ja der Sendero Luminoso sehr stark. Aber auch alternative Ansätze in der Grossstädte, wo Volksorganisationen, Quartierorganisationen versuchen, eigene Formen von solidarischer Struktur zu entwickeln. Allerdings dort natürlich auch aus schierem Überlebenstrieb, weil es dort wirklich um das tägliche Brot geht und um einen Überlebenskampf, den wir uns, wie gesagt, keine Vorstellung machen können. Ja, das zur dieser Debatte, warum ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Debatte über Denkmuster und theoretische Ansätze, über Entwicklung, über Zukunft von der Wirtschaft und natürlich dann auch im Zusammenhang von sozialen, ethnischen, kulturellen Aspekten, auch Aspekten von der Rolle der Frauen, die man bisher sehr vernachlässigt hat, untereinander zu diskutieren. Und warum es, glaube ich, nicht einfach eine abstrakte, schön geistige Diskussion ist, sondern eben sehr wichtig fürs Handeln. Gut. Die bekannteste und erste Entwicklungstheorie ist von den USA-Strategen entwickelt worden. Es war vor allem der Rostov, ein Ökonom, ein Professor an einer Uni in den States, aber auch ein Spezialist in militärtechnischen Fragen in Vietnam damals, wo die erste, sagen wir mal in Anführungszeichen, Theorie von der Entwicklung versucht hat darzustellen, die sogenannte Modernisierungstheorie. Auf was ist sie aufgelaufen? Der Titel «Stadien des Wachstums» von seinem Büchli zeigt schon, was es geht, nämlich um eine Theorie vom Wachstum. Und der Untertitel war eine Alternative gegenüber einem kommunistischen Modell. Also es war ein klares, auch propagandistisches Werk. Der Rostov hat gesagt, dass die Entwicklung in jedem Land möglich sei heute und dass es rein auf Gesellschaftsstrukturen selber darauf ankäme, die Entwicklung zu machen. Träger von der Entwicklung, das ist nicht erstaunlich, ist natürlich der frei dynamische Unternehmer. Er trifft dort auf eine Gesellschaft in der dritten Welt, die noch sogenannt traditionell strukturiert ist, rückständig. Das heisst, ein grosser Agrarsektor, wo keine Agrarreformen gemacht worden sind. Sehr noch eine unterentwickelte Technologie, ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen und ein sogenannt fatalistisches Wertsystem und eine ausgeprägte hierarchische Wertstruktur. Das sei der Grund, dass sich die Länder nicht entwickeln können. Aber wenn eben ein dynamischer Unternehmer aufs Tapet kommt, dann werde sich das ändern. Man müsse versuchen, gewisse Reformen in der Agrarstruktur, also Stichwort vielleicht von einer feudalistischen zu einer kapitalistischen Struktur in der Landwirtschaft überzugehen, versuchen, dann genug Nahrung zu produzieren, Wert abzuschöpfen von der Landwirtschaft und in die Industrie investieren. Und das sei dann die Vorbedingung für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ich möchte jetzt nicht weiter eingehen, was für Stadien der wirtschaftliche Aufschwung hat. Er hat eine, so eine Art eine Entwicklung zur Reife von 60 Jahren seit Beginn von dem Prozess gesetzt und dann sei das Stadium vom Massenkonsum erreicht. Das sei dann das genaue Gegenteil von der traditionellen Gesellschaft. Ja, die Entwicklungstheorie, die sogenannte Modernismus, ist Modernisierungstheorie ist dann noch verfeinert worden. Man hat dann gesagt, dass Demokratisierung grösser werde, dass es vom Partikularismus, das heisst von einer sehr eng begrenzten Mobilität der Arbeitskräfte zum Universalismus käme. Es handelt sich um eine offene Gesellschaft, wo alle überall Zugang haben. Man hat auch gesagt, dass man dann nach der Leistung bemessen werde und nicht nach den verwandtschaftlichen oder regionalen gerade Zufälligkeiten, in der man hineinstecke. Und generell hat man gefunden, das grosse Beispiel, die grosse Ziel, die man erreichen will, sei die kapitalistisch moderne Gesellschaft. Alles andere sei rückständig, traditionell und der die Entwicklung verhindern. Ja. Natürlich, die Schwächen von diesem Ansatz liegen auf der Hand. Es ist ein äußerst eurozentristischer oder USA-zentristischer Ansatz, wo jegliche eigene kulturelle Form in der sogenannten dritten Welt als negativ apostrophiert. Es ist eine typisch neokolonialistische Denkweise, die dahinter steckt. Der berühmte freie Unternehmer, der jetzt das Take-off, also eine Art wie mit einem Flugzeug verglichen, das jetzt da von der Startbahn abhebt und in den Himmel vom Massenkonsum hineinfliegt. Der hat nie stattgefunden. Sie erklären nicht, die Theoretiker, warum der freie Unternehmer sich in der sogenannten dritten Welt überhaupt nie ausgebildet hat. Sozialträger ist also nach ihnen natürlich Bourgeoisie und nicht Volksmasse. Zudem tut er natürlich vollkommen den Rostov ausschalten, dass es Abhängigkeit zumindest eine Interrelation gibt, also eine gegenseitige Verflechtung von der Entwicklung in dem betreffenden Land und der Entwicklung von der Weltwirtschaft, insbesondere natürlich der Entwicklung vom Kapitalismus in den hochindustriellen Ländern. Das Wort Imperialismus und Kolonialismus kommt natürlich in dieser Theorie überhaupt nicht vor. Es wird nicht gezeigt, dass auch die ursprüngliche Akkumulation, wie sie den Marx nennt, in Europa, wo im 17. Jahrhundert angefangen hat, warum die damals abhängig war von der Plünderung von Reichtümern in der Dritten Welt. Sklaverei und Zwangsarbeit wird gar nicht erwähnt, obwohl die heute noch sehr lange da sind, Sklaverei in moderner Form. Und generell wird also auf eine interne Entwicklung gehofft, die quasi im luftleeren Raum, im unhistorischen Raum auch plötzlich stattfinden soll. Und deshalb ist eigentlich die Unbrauchbarkeit von dieser Theorie, ganz abgesehen davon, dass sie, wie gesagt, rassistische, neokolonialistische Züge hat, ist eigentlich klar ersichtlich. Gegen die Theorie, die so Anfang 60er Jahre, Mitte 50er Jahre entwickelt worden ist, hat es dann langsam Gegenströmung gegeben. Als Vorstufe die Entwicklungstheoretiker vom Sepal, Sepal ist die Wirtschaftskommission der UNO für Lateinamerika. Und dort hat vor allem ein Argentinier wie der Prebisch und andere haben dann versucht, doch gewisse Beziehungen zwischen den entwickelten Ländern und den sogenannten unterentwickelten Ländern aufzuzeigen. Deshalb hat man dann auch gesagt, die Reformisten eigentlich, dass vor allem es darum ginge, starke Bourgeoisie in Lateinamerika aufzubauen und dass die durch Importsubstitution, das heisst Ersetzung von Importgütern durch eigene Güter, die man produziert, Importsubstitution aufgrund von Kredit, wo man zuerst von den entwickelten Ländern anfordert, dass das erlaube, dann mit der Zeit eine eigenständige Entwicklung zu machen. Notwendig, sage ich, das haben sie viel mehr betont als der Rostov, landwirtschaftliche Reform. Notwendig, sage ich, auch eine gewisse Erhöhung von der Kaufkraft von der Masse, damit überhaupt die Produkte, die dann auf dem eigenen Markt produziert werden, eben auch abgesetzt werden können. Viel radikaler war dann der Ansatz von den sogenannten Dependenztheoretiker. Das ist vor allem sind da Namen wie Gunter André Frank oder Samir Amin von Afrika und ein paar Lateinamerikaner. Die Dependenztheoretiker haben dann quasi fast das Umgekehrte behauptet und versucht zu beweisen als Modernisierungstheoretiker. Sie haben gesagt, eine eigenständige Entwicklung von der dritten Welt, von den einzelnen Ländern, sei unmöglich, da die Abhängigkeit zum Norden zu gross sei. Sie haben vor allem dann die Rolle der Multis aufgezeigt, dass die sehr viel, was sie investieren, der Gewinn, der daraus kommt, eben nicht in den Ländern, wo sie investiert haben, weiter anlegen, sondern dass der Gewinn abfließt in den Norden. Und haben gesagt, das sei auch den Industrialisierung, die durch multinationale Konzerne teilweise möglich war, ist, die sei überhaupt nicht in Verbindung mit dem Rest des Landes. Das heisst, es gibt dann so quasi Industrieoasen, die mit der restlichen Entwicklung der Gesellschaft eigentlich nichts zu tun hat. Dass es also eine unorganische, eine sehr selektive Entwicklung gäbe. Und deshalb sind sie zu der radikalen Schlussfolgerung gekommen, dass man sich vom Weltmarkt, wo ein Ausbeutersystem sei, wo man sowieso immer Zweite mache, sich radikal abkoppeln muss. Und sie haben damals, die Dependenztheorie ist Anfang 60er Jahre entwickelt worden, sie haben damals natürlich sehr stark auf eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und anderen sozialistischen Staaten gehofft und haben so eigentlich die einzige Möglichkeit für eine Entwicklung gesehen. Die Träger von dieser Entwicklung sind natürlich für sie die unteren Schichten gewesen. Und sie haben gesagt, damit überhaupt so eine Entwicklung kann stattfinden, müsse zuerst eine soziale und politische Revolution im Land gemacht werden. Sie sind natürlich damals sehr stark auch beeinflusst gewesen vom erfolgreichen Durchführen von der kubanischen Revolution von 1959. Sie haben auch gesagt, es gäbe nicht einfach eine duale Gesellschaft innerhalb dieser einzelnen Länder. Also da rückständige Landwirtschaft, dort in den Städten Industrialisierung, sondern die Bevölkerungsstrukturen sind miteinander verbunden. Und dass es deshalb um eine integrale Entwicklung geht. Dort, wo sie allerdings mit den Modernisierungstheoretikern gleicher Meinung sind, ist, dass sie vor allem auf Wachstum, Entwicklung, technischen Fortschritt gezählt haben. Also das Denkmuster war eigentlich nicht sehr verschieden von den Modernisierungstheoretikern. Nur kann man sagen, einfach 180 Grad von einer anderen Schlussfolgerung ausgehend. Mal hören wieder ein Stück Musik vom südafrikanischen Dichter und Musiker, der im Exil lebt, Mzwake, The Beat.
Admire me, I am the beats from the conga drums of Tabazimbi. I convey royal messages to the people. Listen to the rhythm, listen to the beats. From Congo River to the great ocean, I am like a telex of culture, flowing messages through the beatings of the drums, from frosty land to cold land. I am the beat from the conga drums of Tabazimbi. Admire me, I am the beat from the drums of Tanzania, arousing the deeper thirst of freedom when man is hard like Pharaoh at heart, sucking the blood of blue-collar workers, condemning their sacred way of living, factories roaring till Sunday, a labor temple substituted a God temple, wages cannot equal labor, poverty created trenches in the bodies of men, poverty holding down the splendors of mankind. Admire me, I am the beat from the drums of Tanzania. I am the conga drums placed in the borders of Luanda, uprooting the investment of hunger on earth, desolating institutions of tyranny by the dynamites of socialism. All streams shall lead to a common ocean, for the people shall share in the wealth of the country. This is the duplicate of the law in exile, the law that prevented men from the pitfall to tumble the people. In unity there is strength, in action there is victory. Admire me, I am the conga drums placed in the borders of Luanda. I am the roaring beats from the distant drums of Dar es Salaam, unfolding the scroll to the people, unveiling the law in exile, the law of comfort and security, the outgoing concern of the people, uprooting the roots of evil, perpetrated by beautiful angels of darkness against the angels of change. Admire me, I am the beats from the distant drums of Dar es Salaam.
ja, um die Dependenztheorie ein bisschen in einen konkreteren und weniger abstrakten und historischen Zusammenhang zu stellen, ist zu sagen, dass die sehr viel Anklang gefunden hat bei den Linken in der gesamten Dritten Welt, insbesondere natürlich in Lateinamerika, wo die meisten Theoretiker gestellt hat, aber auch bei uns im Westen. Damals hat man das gelesen, diskutiert in den 68er Linken. Und es ist dann auch der sogenannte Tiermundismus aufgekommen, das heisst der Glaube, dass in den Industrieländern wegen der gewissen Veraristokratisierung der Arbeiterklasse, wo eben deshalb stand kommt, weil auch sie von der Ausbeutung der Dritten Welt in welcher Form auch immer profitiert, eigentlich keine revolutionäre Option vorhanden ist. In den USA hat ja dann vor allem die Linke bei den Schwarzen am meisten Ausdruckskraft in den Kampf gefunden und die Schwarzen haben sich auch skeptisch verhalten gegenüber der weißen Arbeiterklasse. Sie haben gesagt, sie seien eine Kolonie innerhalb im Zentrum der Bestien. Damals vor allem die Bürgerrechtsbewegung, die sich dann immer stärker politisiert hat, bis zu eigentlich der stärksten Ausdruckskraft, der Black Panther Party in den USA, die dann ratzebutze und brutal vernichtet worden ist vom FBI und dem US-amerikanischen Staat. Man hat also gehofft, dass vor allem die Dritte Welt, die Volksmasse dort, einen Aufstand machen, dass dieser Aufstand dazu führe, dass eben der Westen, der sich nur mehr auf Kosten der Dritten Welt weiterentwickeln könnte, selber in eine Krise käme, dass es dann auch mit der Kooperation zwischen Gewerkschaften und Unternehmertum ein Ende hätte und dass das auch da werde zu revolutionären Strömungen führen. In der Dritten Welt selber sind zwar die Dependenztheoretiker von den orthodoxen marxistischen Parteien kritisiert worden, sind aber quasi das theoretische Fundament der Guerilla gewesen. Deshalb ist es ja auch nicht erstaunlich, dass Guerilla, obwohl sie von der Sowjetunion dort sehr scheel bis zu findlich angeschaut worden ist, immer versucht hat, ein sogenanntes strategisches Bündnis mit den sozialistischen Ländern zu machen. Wir haben den Ausdruck gehört in Zentralamerika, auch die FSLN und die FMLN hat Anfang 80er Jahre immer wieder auf das strategische oder Durin in Guatemala auf das strategische Bündnis zu der Sowjetunion geredet, weil eben dahinter die Meinung war, sie müssen eine eigene Wirtschaftsbeziehung entwickeln mit den sozialistischen Staaten und eben sich vom kapitalistischen Weltmarkt weitgehend abkoppeln. Einige von euch erinnern euch vielleicht an die Wirtschaftstheorie von Che. Er hat die Politik von der Sowjetunion kritisiert. Er hat gesagt, die Sowjetunion sei verpflichtet, faire Weltmarktpreise zu machen, stabile. Und hat kritisiert, dass schon damals die Sowjetunion dem Grundsatz prinzipiell nicht gefolgt ist, mit einigen Ausnahmen allerdings. Wir erinnern das Zuckerabkommen mit Kuba, wo jetzt dann aufgelöst wird. Jedenfalls trotz der relativ stärksten Kritik, die ist von den revolutionären Kräften in Form von der Kritik von Che, hat auch der Che an eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gehofft. Er war auch oft in Moskau gewesen und eigentlich dort die einzige Chance für eine Entwicklung gesehen. Interessant, wenn wir gerade beim Che sind, ist vielleicht auch noch zu sagen, dass auch die revolutionären Theoretiker absolut in einer traditionellen Art auf Wachstum, Entwicklung, technischen Fortschritt gezählt haben. Das drückt sich auch bis heute in Kuba aus, wo jetzt auf Gentechnologie setzt etc. Also das Wachstum, die Wachstumsvorstellung, die Vorstellung, dass Entwicklung nur durch eine massive Industrialisierung mit den modernsten technischen Mitteln können stattfinden können, die ist auch von den revolutionären Kräften damals nicht in Frage gestellt worden. so wenig wie von den Dependenztheoretikern selber. Der André Frank, eben der bekannteste Theoretiker, hat kürzlich ein selbstkritisches Buch geschrieben und darauf hingewiesen, dass er eben in vielen Ansätzen eigentlich sich von den Modernisierungstheoretikern überhaupt nicht unterscheidet. Vor allem eben was die Vorstellung von Wachstum, Entwicklung und technischem Fortschritt etc. Betrifft. Deshalb ist er oben runtergekommen von dem Entwicklungsbegriff und hat gesagt, man müsse ganz andere Faktoren einbeziehen. Das hat er sicher auch gesagt aufgrund des Einflusses der feministischen Ökonomie. Er hat gesagt, man müsse kulturelle, soziale Faktoren viel mehr einbeziehen. Man müsse die sozialen Kräfte, die die Entwicklung vorantreiben, viel mehr und differenzierter beachten. Er setzt jetzt vor allem auf die neuen sozialen Bewegungen, die versuchen, einen anderen Ansatz in der täglichen Praxis von Fortschritt, Entwicklung etc. Zu machen. Natürlich ist dann auch die ganze ökologische Frage immer wichtiger geworden. Auch die hat bei den Dependenztheoretikern überhaupt keine Rolle gespielt. Die Krise von der Dependenztheorie ist dann definitiv manifest worden, wo die sogenannten Schwellenländer aufgekommen sind. Wir haben nicht können erklären, warum es doch plötzlich in der dritten Welt eine ungleichmäßige Entwicklung gibt. Darum wirft man auch der Dependenztheorie sie sei ahistorisch und strukturell ahistorisch in dem Sinn, dass man nicht aufgezeigt hat, in welcher historischen Etappe eben was für eine Entwicklung überhaupt möglich sei. Strukturalistisch, indem man rein nur die Strukturen betrachtet hat und eben auch die relativ oberflächlich. Eben, ich weise darauf hin, dass eigentlich der Träger von einem alternativen Ansatz bei den Dependenztheoretikern sehr vage war. Man hat einfach von den Leuten von unten, von der Volksmasse geredet, aber nicht wer die Volksmassen überhaupt sind, wie sie überhaupt mobilisiert werden können. Und deshalb ist auch die Dependenztheorie wie die Modernisierungstheorie sehr etatistisch gewesen. Das heisst, sie hat auf den Staat gezählt, der müsse dann das machen. Darum haben sie eben auch geglaubt, bevor so eine Entwicklung könne stattfinden, in einem Sinn, wo der Volksmasse nützt, müssen zuerst die politische Macht erobert werden und der neue sozialistische Staat können dann die Entwicklung vorantreiben. Insofern strukturalistisch, dass sie auf die historischen Bedingungen wenig Rücksicht genommen hat. Die Krise, wie gesagt, ist manifest worden, wo es dann die sogenannten Schwellenländer gegeben hat. In Asien die Four Dragons, wie man das nennt, also Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong, zum Teil Malaysia und in Lateinamerika Länder wie Brasilien, Mexiko insbesondere. Das hat man nicht können erklären. Das heisst, man hat einen globalen Ansatz für alles gesucht. Man hat nicht können differenzieren, dass eben in der dritten Welt eine ungleichmäßige Entwicklung stattfindet. Ja, um den Teil abzuschliessen, was sind die heutigen Ansätze? Es ist eigentlich eine Synthese von den verschiedenen früheren Ansätzen. Es sind Elemente von der Modernisierungstheorie, jetzt auch bei den Linken übernommen worden. Nämlich insofern, als dass man der internen sozialen Struktur von den einzelnen Ländern im Trikont wieder größere Bedeutung zumisst und nicht nur einfach sagt, alles ist nur von den externen Faktoren oder mit anderen Worten vom Weltmarkt oder eben im industrialisierten Norden abhängig, was überhaupt für eine Entwicklung möglich ist. Das heisst, die sogenannten internen und exogenen Faktoren, externe Faktoren werden kombiniert. Zweitens sagt man, wir müssen jedes Land gesondert betrachten. Wir können nicht einfach eine allgemeine Theorie von der Trikont entwickeln. Deshalb auch das, was der Rees in seinem Referat ausgeführt hat, es sei fragwürdig, überhaupt noch von einer dritten Welt zu reden, sondern wir müssen von einem Weltsystem insgesamt reden. Und es sei durchaus Ansätze möglich im Kleinen von einer alternativen Entwicklung, wo eben von Land zu Land je gemäß den kulturellen und sozialen Faktoren können verschieden sein. Es ist also nichts Spektakuläres, was heute gesagt wird, sondern es ist eher ein pragmatischerer Ansatz, ein differenzierterer. Einer, der versucht, die einzelnen Regionen in der dritten Welt besser zu beleuchten, genauere Untersuchungen zu machen, was überhaupt in den betreffenden Ländern möglich sei. Insofern ist auch das, was der Peter gesagt hat, nämlich, dass für Afrika die Entwicklungsmöglichkeiten ganz anders aussehen, eher auf eine selektive Abkopplung vom Weltmarkt tendieren, als beispielsweise in Lateinamerika, wo sehr schon mit der Weltwirtschaft verhängt ist und wo auch eine gewisse Infrastruktur, eine gewisse Industrialisierung da ist und dementsprechend natürlich auch importabhängig ist, um die Industrialisierung überhaupt auf einem minimalen Maß noch in Gang zu halten. Das ist so der globale Ansatz für heute. Man nennt den sogenannten historisch-strukturellen Ansatz. Also man versucht, Strukturen im einzelnen Land zu untersuchen, aber auch in seiner historischen Bedingtheit von heute zu sehen. Es gibt dann verschiedene Ansätze, was man machen können. Eigentlich in Lateinamerika tendiert man darauf, um eine Regionalisierung, also einen Markt zu machen, einen Binnenmarkt, wo vielleicht im Kleinen könnte das sein, was Europa jetzt im Massiven macht, EG 92.